Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Schweizer Radio DRS1, Moderation Karin Müller.
Doppelpunkt.
Das hat unser Leben in den letzten Jahren gewaltig verändert. Der technische Fortschritt und vor allem der technische Fortschritt von den verschiedenen Telekommunikationsmitteln. Bankaufträge vom Strand aus möglich. Wir kommunizieren viel und schnell. Und wir müssen immer wieder aus Tausenden von Möglichkeiten auswählen. Wir haben Zugang zu vielem, sind da und dort. Wir sind ultramobil. Was bedeutet das eigentlich für eine Gesellschaft, für uns, für jeden Einzelnen und jede Einzelne? Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise mit Gedanken und wissenschaftlicher Erkenntnis zum Phänomen Ultramobilität. Redaktion von dem Doppelpunkt, Karin Frey.
1843, Heinrich Heine in der Eisenbahn auf der Strecke Rouen-Orléans. Welche Veränderungen müssen jetzt eintreten in unserer Anschauungsweise und in unseren Vorstellungen? Sogar die Elementarbegriffe von Zeit und Raum sind schwankend geworden. Durch die Eisenbahnen wird der Raum getötet und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig. Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris gerückt.
Waltraud Bellwald, Kulturwissenschaftlerin.
Für die große Menge ist die Eisenbahn natürlich ein technisches Wunderwerk gewesen. Und das hat einem auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Aber es hat immer auch die gegeben, die sich dann auch gefragt haben, ja, tut das der Mensch gut? Bisher hätte man müssen, wenn man sich von da nach dort bewegt hat, hätte man das selber erfahren, entweder zu Fuß oder mit dem Fuhrwerk, wo man auch immer den Raum, wo man durchmessen hat, auch immer noch wahrgenommen hat. Mit der Eisenbahn, da ist man dann plötzlich da gewesen und in kurzer Zeit dort. Ich glaube, Eichendorff hat einmal gesagt, er hätte das Gefühl, die ganze Welt besteht nur noch aus Bahnhöfen.
Es gibt natürlich in der Entwicklungsgeschichte des Menschen so bestimmte Einschnitte, die relevant waren. Also die Erfindung der Eisenbahn zum Beispiel ist natürlich ein erster Riesenschritt gewesen. Die Industrialisierungsschritte, die dann weiterkamen, haben auch dazu geführt. Dann, glaube ich, ist die Erfindung des Computers sehr wichtig. Natürlich die des Telefons, die davor lag. Und letztlich dann, glaube ich, ein ganz großer Schritt dadurch, dass eben all diese Technologien irgendwann tragbar wurden. Also wir sie mit uns nehmen können. Und das ist, glaube ich, der große Schritt, der uns wirklich ins Mobil Leben katapultiert hat.
Miriam Meckel, Professorin am Institut für Medien und Kommunikation, Universität St. Gallen.
Einleitung.
Definition Ultramobilität.
Für mich hat Ultramobilität zwei Seiten. Das eine ist wirklich eine physische Seite. Also wir bewegen uns durch die Welt viel mehr, als wir das früher getan haben. Reisen, fliegen, fahren mit dem Zug, mit dem Auto, wohnen an anderen Orten, als wir arbeiten, haben unsere Partner an anderen Orten, als wir wohnen. Also das ist so die eine Dimension. Und die andere ist eigentlich eher eine psychische Dimension oder eine geistige Dimension und bedeutet, dass wir auch viel flexibler sein müssen. Das heißt, wir müssen beweglich im Kopf sein, weil die Anforderungen steigen, viel variabler werden, also in sehr unterschiedlichen Formen auf uns zukommen und weil eigentlich erwartet wird, dass wir diese Anforderungen erfüllen. Dieses Leben zwischen den Welten oder zwischen verschiedenen Orten und Räumen geht viel besser, weil wir zum Beispiel durch das Mobiltelefon, das Natel oder auch den BlackBerry oder was auch immer, das Laptop, was wir mitnehmen können, eigentlich von überall her arbeiten können, überall erreichbar sind und es relativ egal ist, ob man am Schreibtisch sitzt oder ob man im Zug sitzt oder am Flughafen. Das macht letztlich dieses ultramobile Leben erst möglich.
Matthias Zinder, Technologiepublizist und Dozent am Medienwissenschaftlichen Institut von der Universität Basel.
Man kann in der Entwicklung der Computerei drei grosse Phasen unterscheiden. Die erste Phase, 60er Jahre und früher, sind Computer riesige Rechnungsgetüme von Turnhallengrösse gewesen, die von Spezialisten betreut worden sind. Die Rechnungszeit auf diesen Maschinen war exorbitant teuer gewesen und darum war ein Computer immer für ganz viele Menschen da gewesen. In den 80er Jahren ist dann ganz eine neue Idee aufgekommen, die Idee vom persönlichen Computer. Ein Computer pro Mensch. Das hat sich mittlerweile aber weiterentwickelt. Heute hat jeder Mensch viele Computer. Zum Beispiel das Handy, der MP3-Player, die Digitalkamera, der PC. Und viele und immer mehr von diesen Geräten sind untereinander vernetzt und bilden so eine Art persönliche technische Sphäre, wo eben Daten austauscht werden. Ich tue mein Handy zum Beispiel mit dem Computer synchronisieren, Daten austauschen. Der iPod oder der Musikplayer kommt die Musik vom PC über, lässt sie vielleicht aber auch direkt aus dem Netz. Also das ist so eine technische Sphäre um mich herum und ich mache mich mit diesen vielen Geräten immer unabhängiger von dem grossen Moloch, wo ich mal davon abhängig war, bin, wo irgendwo in einer Turnhalle gestanden ist.
Die Mobilität und erst recht die Ultramobilität wirkt und verändert die Gesellschaft und jede und jede Einzelne.
Erstes Kapitel. Der Wandel von Raum und Zeit.
Irgendwie hat sich die Zeit meinem Empfinden nach komprimiert. Also es passt immer mehr rein oder es muss immer mehr reinpassen in den gleichen Zeitraum, den wir vorher haben langsamer angehen können oder den wir mehr in Ruhe haben nutzen können. Ich kenne das von mir selber ganz gut und beobachte das auch immer, zunehmend kritisch. Wenn ein Termin mal nicht so lange dauert und plötzlich hat man 15 Minuten gewonnen, dann tun sich wirklich plötzlich Welten auf und ich denke, ich könnte jetzt noch schnell 5 Telefonate führen, 2 E-Mails beantworten, meinen neuen Wireless LAN-Router installieren, weil der alte kaputt ist und auf dem Weg zur Vorlesung, wo ich dann hin muss, noch schnell eine Waschmaschine einwerfen, damit die dann auf dem Rückweg auch wieder fertig ist. Faktisch schaffe ich natürlich nichts von all diesen Dingen, die ich mir plötzlich vornehme, in diesen 15 Minuten und heraus kommt eigentlich eine große Frustration, weil ich alles ein bisschen angefangen habe und nicht zu Ende bringe. Also dieses leicht hysterische Versuchen, jede Zeitspanne bis zum letzten auszunutzen, das ist, glaube ich, ein verändertes Verhältnis zur Zeit, was ich bei mir selbst beobachte, was ich bei anderen Menschen beobachte und was wir ja auch wissenschaftlich durchaus belegen können. Es gibt eine ganze Reihe von sehr interessanten Studien, die sich mit dem Phänomen des Multitasking beschäftigen. Und Multitasking heißt im Grunde ja, dass wir versuchen, die gleiche Zeit für mehr Aufgaben zu nutzen, also Dinge parallel zu machen. Das nennen wir Multitasking, faktisch können wir es aber gar nicht. Also das menschliche Gehirn kann nicht hin und her parallel Dinge machen, sondern wir arbeiten die Aufgaben eben nicht parallel ab, sondern wir arbeiten sie seriell ab. Und das muss man sich so vorstellen, dass wir im Kopf seppen, wie durchs Fernsehprogramm, seppen wir durch die einzelnen Aufgaben in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und die Forschung hat ergeben, dass der Mensch dadurch nicht schneller wird, sondern langsamer. Wir brauchen mehr Zeit, um in diesem Hin- und Her-Switchen die Aufgaben zu erledigen, als wenn wir sie einfach eine nach der anderen abarbeiten würden. Das war eine wunderschöne geschlechtertheoretische Konstruktion, dass Frauen multitasken können und Männer können das nicht. Das habe ich auch mal mit großer Vorliebe überall verbreitet. Faktisch stimmt es aber nicht. Menschen können nicht multitasken.
Matthias Zinder, Technologiepublizist und Ultramobil.
Wenn ich am Morgen zum Haus ausgehe, ist der erste Griff die Mailmaschine. Ich habe das getrennt, ich habe eine Mailmaschine und ich habe ein Handy. Ich schaue auf der Mailmaschine Mails an, ich schaue auf dem Handy SMS-Nachrichten an, ich schaue auf dem Handy ein paar Webseiten an. Sobald ich die Möglichkeit habe, abzusitzen, zum Beispiel im Zug, geht das Notebook auf, es geht Handykarten rein, wo man damit kann, drahtlos ins Internet und dann kann ich arbeiten, wie wenn ich irgendwo an einem Arbeitsplatz wäre. Es geht einfach zum Teil ein bisschen langsamer mit dem Internet und es bricht im Tunnel manchmal ab. Dann, je nachdem, wo ich bin, an einem Vortrag, an einer Sitzung, wahrscheinlich vergeht keine Viertelstunde ohne Blick auf das Handy oder auf eine Mailmaschine. Das ist manchmal auch, ich merke das auch, eine gewisse Sucht, dass man immer ein bisschen dranbleiben muss, das Gefühl haben, man komme alles mit über. Aber es ist schon auch produktiv, wenn man sofort reagieren kann, geschwind eine kurze Antwort schicken. Man weiss ungefähr, was im Moment gerade läuft. Und auch wenn man weg ist, kann man so arbeiten und dafür sorgen, dass die Arbeit weiterläuft.
Es stimmt natürlich insofern, dass wir mehr erledigen können, als wir in Situationen zum Beispiel telefonieren können oder E-Mails bearbeiten können über die Kommunikationstechnologien, in denen wir das früher nicht konnten. Das macht uns schon flexibler und das spart manchmal auch Zeit, ohne Zweifel. Aber wenn wir am Schreibtisch sitzen zum Beispiel und Aufgaben erledigen, wo man sich konzentrieren muss, also zum Beispiel ein Budget erstellen und dann permanent gestört werden durch eingehende Telefonate, E-Mails, Handy, Anrufe, SMS, dann ist das ein Problem. Und da hat die Forschung interessanterweise festgestellt, dass der Mensch sich am Schreibtisch heute kaum mehr länger als mal 2,5 Minuten am Stück konzentrieren kann. Dann kommt die nächste Unterbrechung. Durch ihn selber, indem er sich selbst ablenkt oder indem jemand von draußen reinkommt, anruft oder so. Und wenn Sie dann die Aufgabe wieder aufnehmen wollen, die Sie unterbrochen haben, brauchen Sie bis zu 25 Minuten, um wirklich wieder im Thema drin zu sein und sich neu konzentrieren zu können. Und dazu gibt es ganz spannende Berechnungen einer amerikanischen Unternehmensberatung, die das mal für die USA ausgerechnet hat und dabei berechnet hat, dass ungefähr ein Drittel der Arbeitsstunden des normalen Schreibtischarbeiters durch Unterbrechungen verloren gehen. Und wenn Sie das hochrechnen, kommen Sie auf eine volkswirtschaftliche Schadenssumme von etwa 600 Milliarden US-Dollar im Jahr. Der Mensch lernt natürlich schon und das menschliche Gehirn wird ja auch trainiert. Also wir wissen, dass aus der Gehirnforschung ja zum Beispiel, dass durch musikalische Betätigung sich bestimmte Synapsen, bestimmte Verbindungen im Gehirn ganz stark anregen lassen und das innerhalb von kurzer Zeit dann Veränderungen hervorruft. Also wir sind da schon lernfähig und verändern uns. Die Menschen reden schneller. Und im Fernsehen hat sich zum Beispiel auch die Bildschnittgeschwindigkeit verändert. Also die Länge, in der ein einzelnes Bild im Fernsehen gezeigt werden kann, hat sich, glaube ich, etwa gedrittelt in den letzten 20 Jahren. Auch Nachrichten sind viel schneller geworden. Da gewöhnen wir uns dran. Aber in den Prozessen, wo wirklich diese Anforderungen ganz neu auf uns zukommen, ist das eine Überforderung zum Teil. Und es hat durchaus auch Gründe, wenn die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass Stress und Burnout zum Beispiel die größte Gesundheitsbedrohung global der Zukunft sein werden, mit denen wir umgehen müssen, weil sie auch die Gesundheitssysteme extrem viel Geld kosten werden.
Bis wir das realisieren, dürfte es aber noch ein bisschen dauern. Im Durchstress sehen wir nämlich, so beobachtet die Kulturwissenschaftlerin Waltraud Bellwald, mit dem Sagen von der Gesellschaft.
Ich kenne niemanden, der sagt, er sei nicht im Stress. Also die viel Zeit haben, das sind entweder Arbeitslose oder Penner oder sonst irgendwelche Loser. Dass so Stress und zu viel Arbeit eigentlich heute fast ein Statussymbol ist.
Matthias Zinder, Technologiepublizist.
Immer erreichbar sein, das hat den befreienden Aspekt davon. Ich kann sein, wo ich will, ich bin trotzdem erreichbar. Es hat aber auch den Aspekt, ich kann sein, wo ich will, ich kann nie fort. Man sagt ja, das Handy ist das beste Telefon von allen, das ist nämlich eins, das man abstellen kann. Aber es hat natürlich hinten dran eine Combox, die nachher besprochen wird, also ein Anrufbeantworter, wo die Leute Nachrichten hinterlassen, dann muss man wieder zurückrufen. Man wird die Geister, die man da gerufen hat, schon nicht so schnell los.
Hallo? Somebody out there?
Wenn ich in die Ferien gehe, dann erlebe ich es als Belastung. Dann geht es ein paar Tage, wo ich noch mit abnehmender Häufigkeit die Geräte konsultiere und irgendwann wird es zu viel und ich sperre sie ein. Ich tue meistens dann den Stecker rausziehen oder klatze sie gar nicht mehr auf. Mit dem Bedürfnis eben da wirklich mal den Stecker rauszuziehen und nicht mehr immer vernetzt zu sein. In den Ferien ist das eine Belastung.
Diggeligeling! Diggeligeling! Yo, I said diggeligeling! Somebody pick up the phone!
Ich halte es so, dass wenn ich heimkomme zu meiner Familie, dann tue ich in der Regel das Handy weglegen. Dann bin ich nicht mehr erreichbar. Also ich bin noch erreichbar für Notfälle oder schaue dann vielleicht später wieder mal aufs Handy. Aber ich habe das nicht im Hosensack, sodass ich ständig würde darauf anspringen. Und das Zweite ist, das halte ich generell so, ich habe das Handy immer auf Vibration gestellt und nie auf einen Klingelton. Das kann man auch einmal vibrieren lassen, wenn es schellt, wenn man es gerade nicht abnehmen will. Ein Telefon, das läutet, schellen lassen, das hält man praktisch nicht aus.
Diggeli, 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 lili. This phone is ringing. If I say ding-a-ling-a-ling, somebody wants to reach you, you know. You're not curious who this is, you know. I want to know who this is. Even I want to know. I don't even know anybody. I don't even have a handy. Dingelingelingeling.
Ich schwanke in der Beurteilung immer mal wieder. Einerseits ist es tatsächlich so, dass es mich produktiv macht und dass es mich produktiv macht in meiner Arbeit. Und andererseits täte es wahrscheinlich gut, einmal mehr zu sagen, so, jetzt bin ich erreichbar. Ciao miteinander.
This phone is ringing right now. In this very moment. What part of Dingelingeling don't you understand, you punk?
Der Wandel von Raum und Zeit.
Miriam Meckel, Professorin für Corporate Communication und Direktorin am Institut für Medien und Kommunikation, Universität St. Gallen.
Ich habe immer das Gefühl, dass wir die Wahrnehmung der Gegenwart verlieren in diesem Prozess. Also immer nach vorne gewandt, immer eigentlich zukunftsorientiert, immer die bevorstehenden Aufgaben im Blick, verlieren wir manchmal so ein bisschen den Draht zu dem, was gerade jetzt passiert. Und das ist ja eigentlich das, was das Leben schön macht, dass man in der Gegenwart leben kann und diesen Moment, diesen gegenwärtigen Moment auch genießen kann. Ich glaube, beim Menschen ist es so, dass er ein Zeit- und Raumverhältnis braucht, was er psychisch und physisch erspüren kann. Ich kann das an meiner eigenen Geschichte vielleicht am Beispiel Umzug in die Schweiz erklären. Ich bin vor 2 Jahren ja in die Schweiz gekommen und bin dann x-mal hin und her geflogen, weil ich so viele verschiedene Dinge noch zu tun hatte und wusste irgendwann gar nicht mehr, wo ich eigentlich bin. Und dann bin ich zurück nochmal nach Deutschland und habe mein Auto genommen und habe in aller Ruhe mit so den letzten Sachen die Strecke im Auto zurückgelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also so die Distanz mal erspürt, die Zeit gebraucht, die man für diese doch immerhin 700-800 Kilometer braucht. Und fühlte mich dann erst wirklich angekommen, nachdem ich mal sozusagen alles physisch mitgenommen hatte über diese Strecke. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man solche Erfahrungen macht und die nicht völlig in dem ganzen technologisch möglichen Mobilsein heute verloren gehen.
Aber wir haben ja heute auch oftmals, oder ich stelle mir das so vor, wenn jetzt jemand da kurz vor der Weihnacht nach Thailand fliegt. Also das ist ja ein Kulturschock. Früher hat man noch von Kulturschock geredet. Heute ist das wahrscheinlich auch nicht mehr so, weil ja sehr viele McDonald's, die gibt es dort und da. Also sehr viele, durch die Globalisierung und die Internationalisierung ist es höchstens noch ein anderes Wetter, besseres Wetter und andere Leute. Aber es ist ähnlich wie da.
Ja, wir haben schon eine Form von globalisierter Kultur, die sich wirklich fast in allen Ländern dieser Welt inzwischen etabliert hat, auch um eben die ultramobilen Menschen immer da abzuholen, wo sie sich selber ins Flugzeug gesetzt haben oder sozusagen auf Reise begeben haben. Und wenn sie heute in Peking, in Taipei, wo auch immer aussteigen, sie finden in jedem Fall einen Starbucks und das Starbucks sieht genauso aus wie das in Zürich oder Berlin. Es gibt kleine regionale kulturelle Unterschiede, besondere Angebote, aber selbst die Tassen sehen gleich aus, sodass man also sich auch durch die Welt bewegen kann heute, ohne überhaupt festzustellen, dass man in anderen Kulturkreisen und entfernten Ländern unterwegs ist. Ich persönlich finde das ein bisschen schade, weil das Reisen ja im Grunde genommen auch deshalb so reizvoll ist, wenn man es als Erfahrung und als Horizonterweiterung begreift, weil man eben die Unterschiede feststellt zwischen dem, was man im eigenen kulturellen Umfeld erlebt und was in einem anderen stattfindet.
Der Wandel von Raum und Zeit.
Das Internet ist wie eine Art eine zusätzliche Ebene, die auf der Welt oben liegt. Ich erlebe die Welt heute eigentlich als eine Art ein Expansionsgefäß zu meinem Kopf. Es ist phänomenal, wenn man eine Idee hat und geschwind kann in den Hosensack legen und im Lexikon nachschlagen, in der mobilen Version von Wikipedia nachschlagen, was jetzt der und der gesagt hat oder wer das war. Oder wenn man einen Text am Schreiben ist, nach geschwind ein Gedicht nachschlagen oder ein Zitat holen. Die Erweiterung der geistigen Möglichkeiten, die ist phänomenal. Die tut Raum und Zeit eine Art wie entfernen aus den Möglichkeiten. Man wird wie potenter beim Arbeiten, indem man eben Raum und Zeit kann mit der Technik, mit diesen enorm kräftigen Mitteln etwas zu suchen. Mit denen kann man das wie wegblasen und ist durch das viel fähiger oder viel, man hat viel mehr Möglichkeiten. Die kritische Sicht davon ist, dass wir eine Art Vergangenheit verloren haben. Es gibt fast keine Möglichkeit im Internet, so eine Vergangenheit zu haben, wie sie einem ein Fotoalbum vermittelt, wo es irgendwo noch ein bisschen Sand drin hat oder eine Feder, die man reingelegt hat oder eine Speiskarte, die man mitgenommen hat aus einem Restaurant, wo man gegessen hat oder so etwas. Das vermittelt ein ganz anderes Gefühl von Vergangenheit oder von Berührung mit der Zeit, die da vergangen ist. Man kann es versuchen, positiv zu nutzen, indem man das Potenzial, das drinnen steckt, begrüßt und nutzt und sich einem Verlust, den es mit sich bringt, versucht bewusst zu sein und den versucht zu kompensieren, indem man eben bewusst so Sachen pflegt, wie vielleicht gerade noch ein Tagebuch im ganz herkömmlichen Sinn mit Tinte geschrieben und noch ein Schnipsel einklebt oder die körperliche Welt, Erinnerungsstücke etc., dass man diese Sachen ganz bewusst pflegt gegen den Zeitgeist und gegen die Entkörperlichung und damit eben auch Entzeitlichung von der eigenen Vergangenheit.
Zweites Kapitel. Privates wird öffentlich. Dort, wo das Mobiltelefon noch nicht so verbreitet war, zum Beispiel Mitte der 90er Jahre in Deutschland, fühlte man sich eher durch das Öffentliche zur Schaustellen gestört. Es wurde als Angeberei und Protzgehabe interpretiert, wenn jemand auf der Straße stand und telefonierte. Dort, wo das Mobiltelefon damals schon stärker verbreitet war, wie in Italien oder Großbritannien, störte dagegen eher das laute Reden in der Öffentlichkeit. Auch später stimmte selbst unter den Handybesitzern immer noch eine Mehrheit der Ansicht zu, das Mobiltelefon störe andere Menschen. Heute scheint dies, zumindest unter jungen Leuten, kein Problem mehr zu sein. Man hat sich daran gewöhnt. Günter Burkhardt, Professor für Soziologie an der Universität Lüneburg in Handymania.
Kommunikationsforscherin Miriam Meckel, Uni St. Gallen.
Meine Beobachtung ist, dass diese Belästigungstelefonierer inzwischen immer mehr Menschen aufregen und dass die Menschen darauf reagieren. Also mir passiert das ganz oft im Zug, dass ich beobachten kann, dass andere Leute sagen, könnten Sie bitte rausgehen? Weil die meisten wollen ihre Ruhe haben und nicht dauernd durch Telefonate der fremden Mitreisenden belästigt werden. Wenn Sie die Gespräche wirklich mal anhören, dann kann man ganz schnell und ganz oft erkennen, dass das so Macht- und Hierarchiegespräche sind, die da stattfinden. Da telefoniert der Chef mit der Sekretärin und staucht die Sekretärin zusammen, weil sie irgendwas vergessen hat. Oder es telefoniert jemand mit jemand anderem und die beiden solidarisieren sich gegen andere Kolleginnen und Kollegen. Oder es ist so die Haltung, Manager ruft seine Sekretärin an und sagt, Frau Meier, finden Sie mal raus, wo ich hier bin, was ich hier soll und wann ich hier wieder weg kann. Das ist die Haltung, die man ganz oft bei diesen Telefonaten erlebt. Und die sind dann inhaltlich auch gar nicht wirklich wichtig, sondern sie sind vornehmlich dazu da, um wirklich eine Show zu produzieren.
Hallo?
Privates wird öffentlich.
Der Zerfall des Privaten ist aus meiner Sicht derzeit am stärksten im Internet abzulesen. Wenn Sie sich da angucken, wie insbesondere die junge Generation sich ja fast exhibitionistisch auf all diesen Social-Networking-Seiten wie MySpace und StudiVZ und was es da alles gibt, tummelt, dann ist das bemerkenswert. Sie finden dort ja alle Angaben von der Schuhgröße über die BH-Größe bis zu sexuellen Vorlieben. Alles, was eigentlich ins Privateste gehört, wird dort öffentlich diskutiert und ausgestellt. Und das zeitigt aus meiner Sicht ganz sicher eine Veränderung der Wahrnehmung von Privatheit, weil das ist ja nicht gezwungenermaßen, dass die jungen Leute das machen oder auch Erwachsene tun das, sondern weil sie gerne möchten, dass sie so wahrgenommen werden und glauben, mit diesen intimen Details eben mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu können. Also ich bewerte das auch nicht, ich bin auch gar nicht kulturpessimistisch in dieser Richtung. Ich stelle nur fest, dass es eine Veränderung gibt und die ist natürlich interessant zu beobachten. Es ist eine Veränderung der Kommunikationsverhältnisse, es ist eine Veränderung der Abgrenzung von Privatem und Öffentlichem und es ist auch eine Veränderung dessen, was wir sozusagen als kollektives Wissen in Gruppen oder in der ganzen Gesellschaft über uns jeweils haben wollen. Wer darf was über mich wissen und was möchte ich eigentlich über andere wissen? Das setzt sich ja in den Köpfen der Menschen fest. Wir entwickeln daher so einen Bestand an Wissen über die anderen und auch Standards, mit denen wir bewerten können, was wir wissen dürfen und welche Informationen man preisgibt. Und das verändert sich derzeit schon. Die andere Dimension, es ist natürlich auch ein Problem mit der informationellen Selbstbestimmung und dem Datenschutz. Was wir heute schon über die Verbindungsdaten des NATEL alles wissen können, das ist ja eine Menge. Und Sie können ein in Betrieb befindliches Mobiltelefon heute ja auch bis auf einen Radius von etwa 10 Metern orten. Und wenn Sie dann wissen, dass wir alle möglichen Datenspuren hinterlassen mit unseren Einkaufskarten, Cumuluskarte etc. und dass wir auf dem Weg sind zu einem Internet der Dinge, wo alle unsere Gebrauchsgegenstände des alltäglichen Lebens über das Internet miteinander verbunden werden und über das Mobiltelefon ansteuerbar sind, dann sind wir schon relativ transparent in all dem, was wir tun. Und das ist ein Punkt, bei dem man immer mal wieder den Finger in die Wunde legen muss, denn informationelle Selbstbestimmung, dass nicht alles nachvollzogen werden kann, was ich tue, wann ich es tue und warum ich es tue, ist ein hohes Gut einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Und das ist etwas, was in diesem Prozess gern mal so ein bisschen aus dem Blickfeld gerät.
Anfangs wurde der Erwerb eines Mobiltelefons vor allem mit Arbeitszwecken begründet. Interviews, die wir im Jahre 1999 durchführten, zeigten noch häufig dieses Muster. Es schien auch noch keine überzeugende Begründung für eine private Verwendung zu geben, und manchmal schien sie sogar ein wenig lächerlich zu sein. Das Wort Wichtigtuer viel häufiger. Daher wurden gern gewichtige Gründe angeführt. Das Handy sei entweder für den Notfall angeschafft worden, kranke Mutter, gefährdete Kinder, oder eben aus beruflichen Gründen. Die Durchdringung der beiden Sphären hat zugenommen. Vor allem die Grenzen zwischen Arbeitszeit und außerhäuslich verbrachter Freizeit wird zunehmend aufgeweicht und verschwimmt. Günter Burkhardt in Handymania. Drittes Kapitel. Aus 1 wird 2 und aus 2 wieder 1. Wie Arbeitszeit und Freizeit sich trennen und wieder verschmelzen.
Waltraud Bellwald, Kulturwissenschaftlerin.
In der früheren Stammesgesellschaften oder in agrarischen Gesellschaften ist das immer so ein Kollektiv. Man hat mehr oder weniger miteinander geschafft. Man hat aber auch miteinander dann wieder nichts gemacht. Man hat sich einfach erholt oder man hat miteinander gefeiert. Aber erstens mit der Industrialisierung, mit dem technischen Fortschritt, auch mit dem Kapitalismus ist dann also eine ganz neue Dimension reingekommen. Menschen haben auch nicht mehr daheim geschafft wie vorher, sondern sie mussten in die Fabrik gehen, also sie mussten weg von daheim und haben lange Stunden müssen in einer Fabrik, in einer Manufaktur arbeiten. Und da ist ihnen die Zeit ist ihnen dann aufgezwungen worden, also die Arbeitszeit hat man dann auch gemessen. Vorher hat man sich in so einem natürlichen Rhythmus bewegt. Wenn es dunkel war, dann hat man aufgehört zum Arbeiten. Wenn es geregnet hat, hat man auch nicht geschafft. Im Winter weniger als im Sommer. Und da ist plötzlich auch fast so ein bisschen Tag und Nacht aufgehoben worden und auch die Jahreszeiten. Die Maschinen haben Geschwindigkeit vorgegeben. Dass es dann auch überhaupt dazugekommen ist, zu dem Konzept, zu der Vorstellung, dass man jetzt zum Beispiel 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen und 8 Stunden Muße haben sollte. Das hängt mit der Arbeiterbewegung zusammen. Arbeiterbewegung so Ende vom 19. Jahrhundert. Da hat man dann auch erst mal angefangen, überhaupt die Arbeitszeit zu begrenzen. Denn man kennt ja immer die fast sind so sagen, dass so Fabrikglocken immer eine halbe Stunde später geläutet haben oder auch die Uhren, dass die ewig immer gestanden sind, also dass Menschen gar keine Übersicht hatten, wie viel habe ich jetzt tatsächlich geschafft. Also dass die Unternehmer immer versucht haben, ihre Arbeitskräfte so weit wie möglich auszubieten. Und durch die Arbeiterbewegung ist dann das Bewusstsein gekommen, dass man eigentlich einen Anspruch hat, ein Anrecht auf Freizeit.
Aus 1 wird 2 und aus 2 wieder 1.
Kommunikationsforscherin Miriam Meckel, Uni St. Gallen.
Ja, die Diskussion, die wir schon lange darüber führen, wie die Work-Life-Balance, wie man das so schön neudeutsch sagt, gestaltet ist, die hat sich natürlich noch verstärkt durch die Kommunikationstechnologien. Denn wenn Sie den Laptop, das Handy mit nach Hause nehmen und damit auch nach Arbeitsschluss erreichbar sind und auch in der Regel arbeiten, dann entgrenzt sich ja das, was wir früher als getrennte Privatzeit hatten, von der Arbeitszeit und verschwimmt miteinander. Und das führt zu ganz seltsamen Situationen, die übrigens auch in Beziehungen und im Familienleben zu Problemen führen. Wenn ich also beobachten kann, das ist ein authentisches Beispiel, dass jemand im Urlaub seiner Frau sagt, ich gehe jetzt mal in die Sauna, um in der Tasche des Bademantels den BlackBerry in die Sauna zu schmuggeln und dort seine E-Mails zu lesen bei 85 Grad, weil er sich nicht traut, das Ding offiziell anzumachen, aber es auch nicht lassen kann, die Büro-E-Mails dann doch zu kontrollieren, dann zeugt das davon, dass der Druck extrem ist und dass Privatzeit eben nicht mehr Privatzeit heute ist, sondern dass man sie sehr bewusst als solche definieren muss und dafür auch mal die Geräte ausschalten muss. Wir wissen aus einer repräsentativen Studie aus Deutschland, die gerade in diesem Jahr durchgeführt worden ist, dass Manager über die Kommunikationstechnologien extrem viel lügen. Und an erster Stelle stehen E-Mails und SMS. Und die meistgenutzten Ausreden, die Lügen sind, heißen da, ich bin nicht erreichbar gewesen, weil ich kein Netz hatte, weil mein Akku leer war, weil ich im Flugzeug saß, weil ich keinen Empfang hatte. All das stimmt in der Regel nicht. Faktisch ist das eine Ausrede jeweils dafür, dass jemand einfach mal das Handy ausmachen wollte, um mal Ruhe zu haben.
Waltraud Bellwald.
Es besteht doch schon Einigkeit, dass es auch mit dem wirtschaftlichen Rückgang zu tun hat. 90er Jahre hat das so angefangen, Arbeitsplätze nicht mehr so sicher gewesen, sind sehr viele Leute sind entlassen worden, sehr viele Firmen haben zugemacht. Also man hätte nicht mehr können denken, dass mein Job, wo ich jetzt da habe, dass ich den jetzt habe, solange ich da will bleiben. Sondern man hätte gemerkt, ich muss da auch etwas noch tun, ich muss schauen, dass ich immer auf dem neuesten Stand bin. Und es hat sich dann wie verselbstständigt. Und es gehört fast zu unserer Lebensweise, dass wir selber ja nicht mehr können unterscheiden. Wenn ich jetzt da in einen Wellnessurlaub gehe, mache ich das jetzt wirklich nur, weil ich mich erholen will. Oder will ich auch wieder gut im Job können schaffen. Oder was ich für ein Hobbybetrieb, ermöglicht mir das vielleicht, einen Fuß in einen anderen Sparte hineinzusetzen. Oder freiwilligen Arbeit, mache ich das jetzt, weil ich einfach so altruistisch bin. Oder mache ich das, weil ich vielleicht die richtigen Leute dort treffe. Oder weil das einfach dann auch gut aussieht, wenn ich mich an einer neuen Stelle bewerbe. Also das ist alles sehr viel verschwommener geworden.
Miriam Mickel.
Wir können uns heute nicht mehr darauf verlassen, dass der Arbeitsplatz, den wir einmal haben, uns auch erhalten bleibt. Es gibt immer so eine leichte Wettbewerbssituation. Es gibt einen gewissen Kampf um die Sicherheit im Job. Das spüren Menschen und deshalb verhalten sie sich dann so, dass sie viel Bereitschaft und viel Leistungsbereitschaft zeigen. Und es gibt auch etwas anderes, was durch die Kommunikationstechnologien wiederum hervorgerufen wird, nämlich, das nenne ich Stellvertretersterben. Also wenn Sie früher in Urlaub gefahren sind, dann haben Sie gesagt, das ist mein Stellvertreter, der erledigt die Arbeit für die 2 Wochen, in denen ich weg bin. Und dann kommen Sie zurück und dann haben Sie eben nicht stapelweise Dinge auf dem Schreibtisch oder 500, 600 E-Mails im Kasten. Heute ist das aber nicht so. Heute fahren Sie in Urlaub und es gibt eigentlich gar keine Stellvertreter mehr so richtig. Und alles, was reinkommt, wird entweder direkt per E-Mail an Sie durchgeleitet in den Urlaubsort oder es liegt nachher auf einem realen oder virtuellen Stapel bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Das bedeutet, man muss vor und nach dem Urlaub doppelt oder dreifach arbeiten, um sich die Zeit gönnen zu können. Und das sind natürlich alles Veränderungen in der Arbeitswelt, die ganz klar auch das menschliche Verhalten verändern. Es gibt ein paar Branchen, in denen diese umfassende Erreichbarkeit heute wirklich Standard ist. Das gilt für die Banken, insbesondere fürs Investmentbanking. Das gilt vor allen Dingen für die gesamten Beratungsunternehmen, Consulting-Branche ist das sehr stark der Fall. Das gilt für die internationalen Anwaltskanzleien sehr stark, für Medien, Journalistinnen und Journalisten sehr stark und inzwischen auch für Vertriebsleute, die ja permanent unterwegs sind und da auch über die mobilen Kommunikationstechnologien sich immer updaten können und immer erreichbar sind.
Hello?
Bei Führungskräften im Management ist das heute durch und durch der Fall, dass die Leute eigentlich immer erreichbar sind und immer über ihre mobilen Kommunikationsgeräte mit dem Büro vernetzt sind. Und dieses Phänomen rutscht inzwischen so über die ganzen Hierarchiestufen in Unternehmen zum Beispiel nach unten durch. Also es gibt inzwischen auch die Sekretärinnen, die mit dem BlackBerry rumlaufen. Nur da muss man ganz ehrlich sagen, die werden dafür nicht bezahlt. Ein Topmanager kriegt Schmerzensgeld dafür, wenn ich das mal so sagen darf, dass er erreichbar ist und dass er eben mehr arbeitet als die normalen 8 Stunden am Tag. Eine Sekretärin kriegt das aber nicht. Und wenn die dann nachts um 2 ihrem Chef, der gerade in Manila unterwegs ist, die Dokumente für die nächste Sitzung schicken muss, dann ist der Aufwand, der von ihr verlangt wird, mit ihrer Position und auch der Bezahlung natürlich überhaupt nicht mehr vereinbar. Und jeder gute Konzern, jedes gut geführte Unternehmen fängt an, darüber nachzudenken, sich Regeln zu geben für solche Kommunikationszusammenhänge, also Ein- und Ausschaltzeiten, Betriebszeiten zum Beispiel für Blackberries zu definieren, Erreichbarkeitszeiten zu definieren. Und solche Definitionen helfen, Probleme zu vermeiden. Also es bringt dem Unternehmen dann sofort nichts mehr, wenn der Mitarbeiter krank wird oder Burnout kriegt, wenn er eben nicht mehr so leistungsfähig ist, weil er alles versucht, parallel zu erledigen, nicht genug Schlaf bekommen. Dazu haben wir aus der Gesundheitsforschung, auch aus der Kommunikationsforschung so viele Hinweise, dass das nicht klug ist, dass eigentlich das Unternehmen Interesse daran haben muss, im Sinne der Produktivität und Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter solche Regeln aufzustellen. Wir haben hier am Institut ein Forschungsprojekt derzeit laufen mit der Deutschen Telekom, genau über diese Frage. Wir sind gerade im Auswertungsprozess noch. Also wir haben jedenfalls festgestellt, dass ein Großteil der Mitarbeiter ganz klar sagt, ja, die Anforderungen an die Erreichbarkeit sind erheblich gestiegen. Es gibt auch Probleme, das Privatleben vom Berufsleben abzugrenzen. Und wir haben gelegentlich auch dadurch Probleme in der Familie, indem wir vermitteln müssen, warum wir jetzt doch dann zum Beispiel sonntagsabends oder so noch arbeiten müssen, weil montags morgens um 7 die Dinge fertig sein müssen. Also da verschiebt sich schon was.
Viertes Kapitel. Veränderte Beziehungen.
Es gibt immer mehr Paare, die nicht zusammenleben, weil sie beruflich an unterschiedlichen Orten engagiert sind, an unterschiedlichen Orten arbeiten, sogenannte Wochenendpendler. Die Gruppe nimmt stetig zu, weil eben die Flexibilität des Arbeitsmarktes diese Form der Mobilität verlangt.
Und die Flexibilisierung von der Arbeitszeit hat auch etwas zu tun. Allerdings auch der ganze Freizeitkonsum, dass sehr viel mehr Leute unterwegs sind. Und zwar 24 Stunden am Tag. Und zwar weiträumig. Also man pendelt am Tag eine Stunde und noch mehr. Das gehört zum Üblichen.
Und wir haben dann sowas wie die globalen Pendler. Das sind diese Menschen, die wirklich einfach permanent rund um die Welt unterwegs sind und eigentlich gar nicht mehr wirklich zu Hause sind.
Der Koffer und der Laptop und das Handy und so ein paar Sachen, das sind ihre wichtigsten Geräte. Und da können sie von jedem Flughafen, können sie mit ihrem Arbeitgeber oder mit ihrem Auftraggeber, können sie da in Verbindung sein. Sie leben eigentlich unterwegs. Und es hat auch mittlerweile, es gibt auch Möglichkeiten für so urbane Nomaden, kürzere Zeit, nicht im Hotel, sondern in einer Wohnung, die ihnen alles zur Verfügung stellt, da zu leben und dann aber das sofort wieder aufzugehen und nächste Woche in Singapur und übernächste Woche in Gelsenkirchen ziehen, also auf der ganzen Welt umeinander zu chatten.
Das ist im Beratungssegment, Consulting sehr stark ausgeprägt, sicherlich auch bei den Investmentbankern stark ausgeprägt, aber auch im Bereich der Ingenieure, internationale Bauprojekte und so, die verlangen auch, dass man eigentlich permanent unterwegs ist.
Es ist so ein Lebensstil, wo ja natürlich auch eine gewisse Attraktivität hat. Wer wünscht sich nicht, er könnte da einfach alles hinter sich lassen. Aber das sind auch wieder Untersuchungen ergeben, dass eigentlich der größte Teil von der Gesellschaft, die will so leben, wie die Eltern gelebt haben, der will also auch einen guten Job haben, will die regelmäßige Arbeitszeit haben, will sie in die Wochenende frei haben, will die in Ferien können gehen und will die nicht so nomadisch leben. Das sind nicht so die gewünschte großen Mehrheit.
Also aus meinem persönlichen Umfeld weiß ich, dass viele damit schon auch Schwierigkeiten haben. Ein Beispiel, ein Freund von mir lebt in Frankfurt, hatte eine erste Ehe, aus der er zwei Kinder hat. Die Kinder leben mit der Frau in London. Seine neue Freundin lebt in Berlin, mit der hat er jetzt auch ein Kind und er arbeitet in Frankfurt. Also das sind drei Arbeitswelten und eigentlich drei Familienwelten, die koordiniert werden müssen. Und das ist schlicht kaum möglich, das wirklich zu machen. Selbst wenn man wahnsinnig viel hin und her fliegt, ist man immer nur kurz auf Besuch über. Dass Beziehungen durch Distanzen und durch Mobilität verändert werden, da bin ich fest von überzeugt. Das wissen wir auch aus der Forschung, weil Paare, die als sogenannte Let Living Apart Together Paare leben, sich auch darüber klar beklagen. Die formulieren sehr deutlich, dass ihnen der persönliche Kontakt oft fehlt, dass gewisse Entfremdungsprozesse stattfinden, dass man, wenn man sich dann sieht, immer darauf bedacht ist, sich bloß nicht zu streiten, weil man nur die wenige Zeit hat, was natürlich zu völlig angespannten Situationen führt und man dann gar nicht so richtig miteinander wieder in Kontakt kommt, bevor der eine oder der andere wieder los muss. Also diese Auswirkungen sind schon zu spüren und das ist etwas, was für eine Zeit in der Lebensphase gut funktionieren kann, aber über einen langen Zeitraum hin eben dann auch schwierig wird. Es gibt verschiedene Methoden, mit denen man diese Entwurzelung, die durch ein solches Leben natürlich schon kommt, ein bisschen gegensteuern kann. Zum Beispiel an jedem Ort in der Welt immer ins selbe Hotel zu gehen, zu wissen, was einen da erwartet. Und dann steht dann schon mal die Teesorte, die man bevorzugt, da auf dem Tisch. Das ist ein Momentum. Andere Menschen, das kenne ich aus meinem persönlichen Umfeld, schleppen die Lieblingsmurmel ihrer Kindheit permanent in der Hosentasche um die Welt, um so ein Stückchen Stabilität und Heimat mitzunehmen. Andere haben ein bestimmtes Schlaf-T-Shirt, was immer auf diesen Reisen mitkommt und was dann sofort ausgepackt wird. Andere reisen immer nur mit dem eigenen Kopfkissen, was in jedem Hotelzimmer dann benutzt wird, weil das irgendwie so das Stück Heimat signalisiert. Also es gibt verschiedene Methoden, mit denen man diese Entwurzelung, die durch ein solches Leben natürlich schon kommt, ein bisschen gegensteuern kann.
Wer ein Handy hat, der kann im Prinzip zu jeder Zeit und während er sich räumlich entfernt Kontakt aufnehmen. Ein großer Fortschritt also im Sinne einer Mangelbeseitigung. Aber oft verschiebt der technische Fortschritt nur das Gefühl des Mangels auf eine andere Ebene. Wer auf Reisen viel mit dem geliebten Partner zu Hause telefoniert, befriedigt ja nicht die Sehnsucht nach unmittelbarem Kontakt, sondern steigert diese noch. Günter Burkhardt in Handymania.
Man kann sich Heimat vorgaukeln, konstruieren für eine Zeit. Ich glaube, auf Dauer geht das nicht, weil es gibt eben bestimmte Dinge, die nur im direkten Kontakt wirklich funktionieren. Ein schönes Gespräch führe ich mit meinem Partner anders, wenn ich bei einem Glas Rotwein abends am Tisch gegenüber sitze, als wenn ich am Telefon sitze und er ist in Singapur und ich in Hamburg oder so. Das sind eben Unterschiede.
Ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass Handy die Heimat kann ersetzen, aber ich glaube, dass Handy das Heim kann ersetzen. Das Handy wird so etwas wie ein virtuelles Heim, wo ich meine Freunde drauf habe, wo ich meine liebsten Bilder drauf habe, wo ich meine Lieblingsmusik drauf habe und wo mein Tor ist zu der Welt, so wie ich das eben in meinem Zimmer vielleicht früher hatte. Also das Handy wird zu einem Heim für den Hosensack, wo ich immer dabei habe und darum bin ich dann überall die Heim. Ich denke eben, dass vor allem Junge heute anders funktionieren. Wenn Jugendliche heute ausziehen, die Heim, haben sie sehr häufig ein Handy, aber sie tun keinen Festnetzanschluss mehr einrichten. Und das ist nicht einfach nur eine Telefonlinie, die wegfällt, sondern es ist ein anderes Verständnis von Haushalt oder von Heim, das dahinter steht.
Matthias Zinder, Technologiepublizist mit Spezialgebiet Medien und Kind.
Die Heimat im Hosensack, das ist sicher ein Trend. Aber der Trend hat sofort auch eine entsprechende Gegenreaktion zur Folge. Und das ist dann vielleicht das, was man jetzt auch feststellt, ein stärkerer Trend zu Folklore oder Junge, die plötzlich anfangen zu jodeln und das vermischen mit ihrer eigenen Musik. Das sind vielleicht Reaktionen auf eine gewisse Heimatlosigkeit, dass man merkt, dass man Wurzeln irgendwo braucht und man diese Wurzeln dann einfach auf eine Art transferiert in die Welt, wo man drin lebt.
Veränderte Beziehungen. Die Jugend.
Es gibt eine sehr schöne Studie, die gemacht worden ist, in Basel. Man hat untersucht, wie haben sich die Jugendlichen getroffen, bevor es Handy gab und was hat das SMS da verändert. Bevor es Handy gab, haben sie sich auf einem relativ kleinen geografischen Raum getroffen, aber nicht unbedingt an bestimmten Punkten. Wo es SMS gab und wo das Handy aufgekommen ist und man sich mit SMS verabreden konnte, ist die Fläche, die genutzt wurde, viel grösser geworden. Man hat sich quasi dann in der ganzen Stadt getroffen und nicht mehr nur in einem bestimmten Strassenzug. in der ganzen Stadt, aber nur noch an bestimmten Punkten. Man hat also so Merkpunkte abgemacht, hat sich aber dann können über die ganze Stadt verteilen. Heute ist es so, ein Jugendlicher mit bestimmten Altern, der keinen Zugang zu SMS hat, fliegt aus seinem Sozialnetzwerk raus, weil er eben gar nicht mehr kann abmachen mit seinen Kollegen. Sie verstreuen sich über die Stadt und tun mit SMS einander ständig auf dem Laufenden halten, wo sie gerade sind.
Die Jugend.
Junge gehen nach dem Prinzip «Probier es aus, wenn es nicht funktioniert, lass es liegen auf die Welt zu». Das gilt nicht nur bezüglich Technik, das gilt ganz generell. Das ist in der Kunst feststellbar, es ist in der Geschäftswelt feststellbar, es ist auch in der Mediennutzung feststellbar. Und da kommt es so ein bisschen zu einem Zusammenprallen von den Generationen, vor allem in der Geschäftswelt, weil die älteren Geschäftsleute völlig anders funktionieren. Die sind sich gewohnt, ein Projekt genau aufzugleisen und man fängt nicht an, wenn man nicht weiss, was dabei rauskommt. Ich glaube nicht, dass man einfach kausal sagen kann, die funktionieren so wegen der neuen Technologien. Die neuen Technologien sind aber ein Aspekt davon. Ich glaube, dass in der sich rasch verändernden, sehr chaotischen und sehr unüberblickbaren Welt eben das adaptive Vorgehen, mal ausprobieren und schauen, wo man ankommt, das ist viel effizienter Prinzip als das Prinzip von der Planung und zuerst Übersicht zu schaffen, weil man die Übersicht in der heutigen Welt sozusagen gar nicht mehr schaffen kann.
Die lange Leine. Das Mobiltelefon reaktiviert eine Urangst von Müttern und manchen Vätern, den Kindern könne etwas passiert sein, wenn man nicht ständig weiß, wo sie sind und was sie gerade tun. Dasselbe gilt im Prinzip für die eigenen alten Eltern und andere ältere Verwandte. Günther Burkhardt in Handymania.
Heute haben in der Schweiz die Kinder im Schnitt etwa zwischen 11 und 13 ein Handy. Wenn ein Kind ein Handy bekommt, passieren zwei Sachen. Das eine ist, das Kind zieht, wenn es das Handy bekommt, praktisch virtuell zu Hause aus. Meine Mutter hat immer genau gewusst, mit wem ich telefoniere. Da konnte ich das schwarze, geringelte Kabel nasofest in der Tür einklemmen. Irgendwie hat sie immer jemanden gewusst, mit wem ich so Kontakt habe. Wenn Kinder heute ein Handy haben, verlieren die Eltern die Kontrolle. Das ist vielleicht mit dem Grund, warum die Kinder heute wieder oder die Jugendlichen wieder länger daheim sind. Die müssen gar nicht mehr ausziehen. Ein zweiter Punkt, vielleicht auch eine Folge von dem, die Eltern können mit dem Handy eine stärkere Kontrolle über die Kinder ausüben. Mädchen werden im Durchschnitt früher mit Handys ausgestattet von den Eltern als Buben. Und da dahinter stecken Sicherheitsüberlegungen. Man will den Mädchen die Chance geben, ein SMS zu schicken oder können geschwind anzuleiten, wenn ein Problem auftaucht.
Beziehungen im Wandel. Freiheit oder Kontrolle? Wenn sie auch etwas übertrieben scheinen, so dürften in der Tendenz die Meldungen doch zutreffen, dass ein erheblicher Teil der italienischen Frauen die Handymitteilungen des Ehemannes kontrolliert. Viele britische Ehefrauen sollen heimlich die SMS ihrer Männer lesen. Und in Belgien gibt es angeblich 3% der Nutzer, die ein heimlich gekauftes Prepaid-Zweithandy fürs Fremdgehen benutzen, damit eben diese Kontrolle nicht möglich ist. Aber wo versteckt man bloß das Zweithandy?
Hello? Somebody out there?
Fünftes Kapitel. Die Zukunft.
Matthias Zinder, Technologiepublizist.
Dass Techniken uns überrollen würden, das ist eine ganz alte Angst. Technik tut den Menschen nicht überrollen. Technik, die nicht genutzt wird oder Technik, die sich nicht bedienen lässt, ist nicht erfolgreich und dann verschwindet sie wieder. Es gibt ein sehr gutes Beispiel zu dem. SMS ist eine sehr alte Technik eigentlich und eine Technik, die eigentlich gar nicht für das gedacht war. Das war eigentlich eine Technik, die man dafür entwickelt hat, dass man Fehlermeldungen umeinander schicken kann. Die ist aber plötzlich benutzt worden für ganz andere Sachen und ist erfolgreich und darum ist sie noch da. Es sind die Menschen, die entscheiden, welche Technik Erfolg hat. Ein Einzelner kann das natürlich dann schon so erleben, dass er das Gefühl hat, das ist wahnsinnig, was da auf mich zukommt. Jetzt Billett am Bahnhof kann man nicht mehr einfach irgendwie rauslassen. Man muss einen Touchscreen bedienen und das ist alles ganz kompliziert. Das ist aber wahrscheinlich weniger eine Frage von der Technik als die Welt, die sich einfach ständig verändert und die einen können mit dem Ringer umgehen und die anderen haben ein bisschen mehr Mühe damit, dass sich die Welt verändert.
Kommunikationsforscherin Miriam Meckel, Uni St. Gallen.
Der Mensch ist eben auch immer darauf bedacht, sein Leben so zu gestalten, dass er es handhaben kann, dass er es bewältigen kann. Das ist eine ganz interessante Erkenntnis, die wir aus der Konsumforschung zum Beispiel längst haben. Wenn Sie in einen Supermarkt gehen und dort stehen 20 Marmeladensorten, dann laufen die Leute alle hin und gucken mal. Ganz viele Leute kommen zu dem Stand, aber fast niemand kauft eine der Marmeladen. Wenn Sie 3 Marmeladen hinstellen, kommen etwas weniger Leute, aber die meisten kaufen auch eine. Und was wir daraus lernen können, ist, dass der Mensch eigentlich kein Superentscheider ist, der permanent zwischen all den Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, wählen will, sondern ein ziemlich emotional getriebenes, auf vernünftige Entscheidung ausgerichtetes Wesen. Nehmen Sie mal den MP3-Player, den iPod oder was immer wir heute mit uns rumschleppen. Das sind 8 GB, auf denen man wirklich ganze Musikbibliotheken speichern kann. Es muss sich kein Titel wiederholen, während ich einmal um die Welt reise. Faktisch hören aber viele Menschen immer dasselbe, weil sie eben Lieblingstitel haben, Lieblingsmusik haben. Und weil allein die Überlegung, wie ich aus einer Musikmenge, die 8 Tage lang ohne Wiederholung laufen kann, immer was Neues auswählen soll, permanent anstrengend ist. Und deshalb geraten wir immer wieder an bestimmte Wahlmuster, die wir eingeübt haben und von denen wir wissen, dass die gut funktionieren. Also wir sind eigentlich ganz gut ausgestattet, um diese Entwicklung der Ultramobilität, der Entscheidungsausweitung, der Tausenden von Möglichkeiten zu handeln, also mit denen umzugehen und da uns selber noch in der Position zu finden, wo wir nicht untergehen, sondern den Kopf über Wasser halten können. Ich finde, wir können einige Trends ja schon sehen. Also die ganzen Empfehlungszusammenhänge, Bewertungszusammenhänge, wie wir sie bei Amazon zum Beispiel haben, wo Menschen Bücher bewerten und empfehlen und ich aus diesen Empfehlungen ein Profil machen kann, wo mir dann etwas empfohlen wird. Das sind so Entwicklungen, die zeigen, dass wir eigentlich stark eben auch auf menschliche Bewertung setzen und dass auch die Technologie in Verbindung mit der Erkenntnis, wie der Mensch tickt und wie der Mensch funktioniert, immer versuchen wird, ihm möglichst das Optimale zu bieten, sodass wir eben nicht verloren gehen in der Datenflut und der Menge an Möglichkeiten, zwischen denen wir wählen können.
Was sich jetzt ganz stark am Entwickeln ist, sind die Fähigkeiten im Netz. Es hat schon ums Jahr 2000 herum den Slogan gegeben, «The network is the computer». Also nicht die Maschine zählt, sondern das Netz. Die Maschine ist nur das Anzeigegerät für den Computer, der eben im Netz ist. Zum Beispiel Musik, die ich kaufe oder die ich digital habe. Also habe ich heute das Problem, dass ich auf meinem Handy Musik habe, ich habe auf meinem PC Musik und dann habe ich noch einen zweiten PC, wo ich Musik habe und ich möchte dann in der Ferienwohnung die Musik irgendwie hören können und im Wohnzimmer und im Auto. Das heisst, ich bin ständig am die Daten kopieren. Es wäre viel einfacher, wenn die Musik irgendwo zentral abgelegt wäre und ich mit dem Gerät, das ich gerade nutze, die Musik dann von dieser Zentrale holen. Ob die Zentrale im Internet ist, oder bei mir die im Keller, oder in einer Gotthard-Festung, oder bei Google, das ist eigentlich dann sekundär.
Epilog.
Es gibt ein Drittel begeisterte Nutzer, die ihrer Zeit fast ein bisschen voraus sind. Ein Drittel Nachfolger, die diesen Begeisterten hinten reinlaufen und ein Drittel Verweigerer. Die, die verweigern, machen das aus 2 Gründen. Der eine Grund ist Unvermögen oder Unfähigkeit. Also sie haben das Geld nicht oder die Bildung nicht, um diese Techniken zu nutzen. Sie sind nicht dazu in der Lage oder können es nicht zahlen. Und der andere Grund ist, sie verweigern bewusst. Die, die sich es leisten können, Technik abschalten, sind 2 verschiedene Arten Leute. Die einen, die nicht wollen, erfolgreich sein, und die anderen, die es schon gewesen sind. Ich glaube, man kann auf lange Sicht nicht ohne Technik erfolgreich sein, aber man kann ohne Technik glücklich werden.
Sie haben den Doppelpunkt gehört auf der Seins. Titel: Da und dort und überall, wie die Ultramobilität unser Leben verändert. Redaktion: Karin Frey und übrigens Kommunikationsprofessorin, was Sie gehört haben in der Sendung, Mirjam Meckel, hat gerade das Buch rausgegeben zu diesem Thema. Das heisst «Das Glück der Unerreichbarkeit». Und ist im Murmann Verlag rausgekommen. Das Glück der Unerreichbarkeit im Murmann Verlag. Doppelpunkt-Sendung gibt's auch bei drs1.ch. Und dort für Ihren kleinen Computer, für einen iPod, können Sie halt Verlinkung haben. Oder Sie können eine CD bestellen beim Radiokiosk 0848 840 800. Eine CD kostet 31,90.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.